wenn ich es derart sagen will, Kinder immer übergewichtiger, nicht nur Kinder werden. Und wenn man sagt, wie war es denn, wenn die Kinder mit dem Radl in die Schule fahren, sagen die Eltern, die es mit dem SUV in die Schule führen, nein, das wollen wir nicht, weil das ist zu gefährlich. Der Lebensraum, jetzt komme ich von den Radfahrern auf die Kinder, weil das ein großes Bild von uns ist, eine Stadt, es ist doch absurd, dass junge Leute die Kinder gehen und sagen, ah, es ist zwar klasse in der Stadt, ein großes Umland, weil ich brauche was Grünes, wir brauchen Freiraum. Es gibt den Freiraum in der Stadt, das ist die Straße. Und wenn ich jetzt künstlich einen Konflikt habe, ich will nicht 50% der Straßen für Radwege, ich will 80% der Straßen für Menschen. Es gibt wunderschöne Bilder im Historischen Museum, da sieht man die Ringstraße, da sieht man den Gürtel, wie er gebaut wurde und wie die ausgeschaut haben, bevor es das Auto gegeben hat. Also insofern, nur hier, im völligen Widerspruch, da sage ich noch einer, die Parteien sind sich ähnlich geworden. Ja? Also die von mir sehr geschätzte Propositionsversteherin, also nein, zu jedem Satz sehe ich anders. Ja? Die Ringstraße wurde für Menschen gebaut. Und an wenigen Tagen, es geht nicht um Demonstrationen, es geht darum, dass sich dort Menschen bewegen können, zu Fuß und mit Kindern und mit dem Vorrat und wenn ab und zu die Feuerwehr und ein Lieferauto fahrt, wird es dort möglichst auch einen Platz haben. Und das wird, glaube ich, schneller kommen als viele annehmen, weil dafür die Akzeptanz der Bevölkerung wächst. Und wir bauen jetzt die Fahrradstraßen, das sind Leben, bauen, widmen um, Selbstverständlichkeiten, dort können die Kinder rausgehen und dort können Autos zufahren, aber die haben Nachrang, die fahren dort im Schritttempo. Dort soll man sicher nebeneinander quer durch die Stadt fahren können. Und ich freue mich ja, dass es einen Trend auf der ganzen Welt gibt, es neu, dass man in einem Kunstforum über Radverkehr redet, dass es einen Trend auf der ganzen Welt in Städten gibt, die sagen, das Rad gehört bevorzugt. Dass das im Einzelfall nicht ohne Konflikte abgeht, das spüren wir tagtäglich. Umverteilung auf der ganzen Welt geht nicht smooth. Und es geht ja um Umverteilung von Straßenraum. Also man kann nicht sagen, da fahren dreispurig die Autos und die Fußgänger gehen und es wollen wir noch mehr Platz für andere haben. Ja, es geht um Umverteilung und da werden wir auch Konflikte haben, sehr kultivierte Konflikte. Und da werden wir Kompromisse machen. Aber das große Bild geht möglicherweise über das hinaus, was der Herr Nall vermacht.
Also ja. Vielleicht darf ich da einhaken. Aber, wir sind ja die Bösen in dieser Diskussion. Ja? Wir produzieren Autos, wir haben Arbeitsplätze, jeder achte Österreicher arbeitet in der Automobilindustrie. Wir bauen auch Autos für Menschen. Und jetzt, was mich ein bisschen wundert in der Diskussion, und das ist so plakativ, wir stellen jetzt das Auto hin und sagen, das Auto ist böse. Aber das Auto bewegen Menschen. Und ich glaube, es geht hier um den Punkt der Individualmobilität. Und mich freut schon, oder ich habe auch kein Thema damit, wenn wir sagen, wir müssen diese Individualmobilität in der Zukunft anders gestalten, als sie heute gestaltet wird. Diese Individualmobilität kann erfolgen über die öffentlichen Verkehrsmittel, über andere Verkehrsmittel. Aber ich denke, es muss eine schrittweise Lösung dorthin kommen. Ich bin entgegen dem Herrn Korher seiner Meinung, dass wir jetzt große Schritte machen müssen, weil die Unsicherheiten, die da auf die einzelnen Benutzer zukommen oder die wir sie aussetzen, glaube ich, zu groß sind. Wir haben Fahrzeuge und diese Autos sind sicher. Sie sind sicher gemacht für die Insassen, sie sind teilweise auch schon für Fußgänger sicher gemacht. Wir haben ja einen Fußgängerschutzberat mit sich für neueren Fahrzeugen dabei. Nur das ist nach wie vor... ist das Auto einfach viel zu stark im Verhältnis zu den anderen Verkehrsteilnehmern. Wir sehen, dass wir die größten Probleme und die schwersten Unfälle immer dann haben, wenn Multimodalität zusammenkommt. Das heißt, ein Verkehrsweg mit den extrem unterschiedlichsten Verkehrsmitteln benutzt wird. Ein LKW, wir sprechen jetzt über Autos, wir haben die zweite Kategorie noch der Schwerfahrzeuge. Ich meine, das ist ja noch dramatischer als unsere Fahrzeuge, die wir anbieten.
Also ich nehme an, der will der Nachhaltigkeitsforscher.
Darf ich? Also eine wichtige Vormerkung, weil ich irgendwo stand, dass ich bei der Bank Austria arbeite. Das stimmt auch, ich bin ein sehr glücklicher Nachhaltigkeitsmanager der Bank Austria. Aber heute rede ich als Nachhaltigkeitsforscher und versuche ein bisschen sozusagen das Thema noch auf eine andere Ebene zu heben. Vielleicht eine Vorbemerkung, daran merken Sie, dass ich nicht als Nachhaltigkeitsmanager der Bank Austria rede. Das Kommunistische Manifest ist einer der klügsten Texte, die über Globalisierung geschrieben wurden und das in 1848. Also Manifeste können durchaus eine sehr gute, hohe intellektuelle Qualität haben. Ich würde gerne drei Dinge sagen zum Thema Exnovation, Entschleunigung und Ernst nehmen. weil was ich schon finde an dieser Diskussion, und das würde ich gerne zum Ausdruck bringen, was will man eigentlich, mit, wenn man so ein Thema im Kunstkontext diskutiert? Will man wirklich über Detailfragen der Sicherheit reden oder will man sozusagen darüber reden, was das kulturell bedeutet? Und ich glaube, das ist ja schon gesagt worden, ich glaube, worüber hier reden, ist sozusagen die Revolution, das ist zitiert worden, Club of Rome, wenn man das auch nur ein bisschen glaubt und ein bisschen ernst nimmt, wir stehen vor einer Gesellschaft, wenn die Nachhaltigkeit sein soll, die nachhaltig sein soll, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Das heißt, wir müssen sozusagen völlig wegkommen, glaube ich, von Klein-Klein-Diskussionen alltäglicher Verkehrspolitik, sondern wir müssen wirklich, und da sehe ich die Funktion von Kunst, wir müssen sozusagen groß denken, und so verstehe ich dein Manifest auch, dass es sozusagen darüber hinausweist. Zweiter Punkt, Exnovation, das habe ich in deinem Text wieder erkannt. Alle reden immer von Innovation. Wir müssen immer das Neue und sozusagen tolle technische Innovationen im Automobilbereich. Ich glaube, wir müssen, wenn wir über kulturellen Wandel Richtung Nachhaltigkeit, müssen wir auch über Exnovation reden. Das heißt, wir müssen nicht nur immer neue Dinge in die Welt hineintun, sondern auch mal Sachen aus der Welt rausschmeißen. Atomkraft ist ein Beispiel, was gerade in Deutschland ein riesen Exnovationsprozess, der da abläuft. Und ganz sicher Autos mit Verbrennungsmotoren. The party's over, kann man nur sagen. In einer nachhaltigen Gesellschaft, Klimawandel, Wachstumsprobleme, ich glaube, das ist völlig klar, dass sozusagen über den Tag hinaus individuelle Automobilität mit Verbrennungsmotoren, die Zeit ist sicherlich vorbei. Und wenn man auf Energie mit E davor setzt, muss man sich die Frage stellen, woher kommt denn das E? Also beim E-Bike oder beim E-Auto. Letzter Punkt, Entschleunigung. Ich bin ganz sicher, dass eine nachhaltige Gesellschaft wesentlich entschleunigt werden muss, auch wenn man das sich heute sehr schwer vorstellen kann. Und da sehe ich auch die Message deines Manifests. Es muss einfach langsamer gehen. Und wenn 50% auf Fahrrad umgestellt wird, ist es sicherlich eine langsamere Stadt und vielleicht auch eine qualitätsvollere Stadt. Letzte Bemerkung, Verteilung. Wir reden über Machtfragen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in diesem Manifest. Das ist eine Umverteilung heißt, dass sich Leute streiten müssen. Und Wachstum hat uns sehr lange vor Verteilungsstreits bewahrt. In den 60er und 70er Jahren, die Zeit ist vorbei. Heute müssen wir über Verteilung reden. Wir müssen uns streiten, wenn die Welt nachhaltig werden soll. Und deswegen ist Kunst so wichtig dafür.
Ja, Herr Miklos, jetzt würde ich gerne an Sie weitergeben. Auch mit einer Frage. Sie können dann auch gerne replizieren. Jetzt ist es so, die Automobilindustrie reagiert einerseits mit der Anpassung von Autos an die Umweltprobleme dieser Zeit durch E-Mobilität und so weiter und so fort. Und als anderes Konzept gibt es dann die Ressource Auto, so wie sie besteht, einfach effizienter und rationaler zu nutzen in Form von Autovermietung, Carsharing und so weiter. Würden Sie jetzt im Vergleich sagen, das ist eine sozusagen zukunftsträchtigere Variante?
Also ich möchte mal, um auf Ihre Frage dann einzugehen, kurz ausholen. Zum einen dieses Manifest, ich sehe das natürlich auch als künstlerischen Ansatz, man muss immer Großes fordern, um Kleines umzusetzen. Der Ansatz, den Sie haben, und ich sehe mich absolut nicht als Gegenseite von den Fahrradbefürwortern oder Gegnern, ich fahre niemand gern Fahrrad, ich fahre in der Woche 50 Kilometer Rad, zwar nicht in der Stadt, weil ich am Berg wohne, weil ich in Grinzing wohne, und dazu das Auto brauche, weil das sonst nicht anders umsetzbar wäre. Ich glaube, dass der Weg in die Stadt Wien, keine andere Städte, aber wir reden jetzt über Wien, gegangen ist in den letzten Jahren, ein sehr guter war, für das, weil wir beobachten, wie lange politische Entscheidungen oft dauern, sind gerade Fahrradwege oder die Möglichkeiten der Stadt Wien, auch das Erholungsgebiet der Stadt Wien, im Vergleich zu anderen Städten, haben enorm zugenommen und wir haben tolle Möglichkeiten in Wien. Ja, es kann alles immer ein bisschen schneller gehen. Also, eine Ausweitung und Optimierung der Fahrradwege, ja, 50% ist vollkommen irrealistisch für uns und für die nächste Generation wird es nie geben, aber fordern Sie Großes und Kleines umzusetzen, das glaube ich. Wenn ich dem Herrn Vorher so zuhöre, wie so oft, wenn ich grünen Ideen, die vom Ansatz her fantastisch sind, zuhöre, klingt das immer so, als wäre Freizeit Kinderspiel. Es ist in Österreich nicht den ganzen Tag Sonntag, wo alle Freizeit haben. Wenn alle Freizeit hätten den ganzen Tag, wunderbar setzen wir die Idee von Herrn Körlein um. Es gibt aber arbeitende Menschen, es gibt einen Verkehr. Der Verkehr ist nicht nur freizeitberuhend, wo man Kinder von A nach B führt. Ich glaube, ein gemeinsames Zusammenleben zwischen Fahrradverkehr, Individualverkehr, Multimobilität, genau das ist es, ist das Zusammenspiel, wo die Aufgabe der Politik ist, dass das funktioniert. Es geht nicht nur einen Bereich zu fördern und den anderen zu vernachlässigen, es müssen alle an einen Tisch, um einfach den Menschen eine Alternative zum aktuellen Verkehrsgeschehen zu geben. Es muss einfach besser und einfacher funktionieren und dann werden die Menschen mehr auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, mehr auf die Fahrräder, mehr auf Carsharing und den Individualverkehr wird sich dadurch allein reduzieren. Noch ein Wort. zum Herrn Lux. Da ist es ähnlich vom Gedankenansatz, die wunderbare aller Welten, solange wir leben, ja, alle, die hier im Raum sitzen, werden wir nicht die Abschaffung des Ottomotors erleben. Wir werden neue Technologien erleben, wir werden eine Reduktion, wir werden eine Optimierung der Abgase erleben. Mich fragt man immer wieder, jetzt mit wir mein Auto, wir sind das vielleicht größte günstige Mietwagenanbieter, sind jetzt kurz davor, ins Carsharing-Geschäft einzusteigen. Was ist mit Elektromobilität? Die Elektromobilität in Wahrheit, die Fahrräder funktionieren schon und sind auch sind weit weg vom Prototyp-Stadion her, die funktionieren. Elektroautos sind heute dreimal so teuer als ein normales Auto mit Ottomotor und sind im Prototyp-Stadion. Das kaufen sich große Konzerne, um ein gutes Bild in der Öffentlichkeit abzugeben. Aber für jemanden, der sagt, er überlegt jetzt sein Auto, sein benzingetriebenes Auto oder dieselgetriebenes Auto, was auch immer effizienter wird, ins Eck zu stellen, weil er steigt auf Elektromobilität um, das funktioniert in kleinen Rahmen. Ich kann Ihnen ein Beispiel nehmen, der Herr Lauder hat, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, hat drei Autos in der Garage, unter anderem auch ein Elektroauto. Dieses verwendet er, wenn er eine Kurzstrecke in die Stadt fährt, aber wenn er irgendwo anders hinfährt, ist ein Luxusgegenstand heute, ein Elektroauto, und wird die nächsten 10 Jahre so sein. Wir werden erleben Innovationen. Der neue Smart zum Beispiel wird verbrauchen 3 Liter. Die Autos werden immer effizienter durch Leichtbauweise, durch effizientere Motoren. Um jetzt ein anderes Beispiel zu nennen, das aktuelle Modell des Porsches, also der Inbetrieb von Sportlichkeit, Leistung und absolut weg vom Umweltschutz, braucht 8 Liter in der Stadt. Es wird, wenn die Technologie so bleiben würde, wie es in den letzten 10 Jahren war oder vor 10 Jahren war, dann hätten viele alternative Antriebsmöglichkeiten eine Chance. Aber die wären besser. Ich bin der Überzeugung, dass wir, wo Sie sagen, das ist ein überholtes Modell, der Ottomotor oder der Dieselmotor, in diesem Jahrhundert werden wir nicht die Abschaffung des Ottomotors erleben.
Ich sehe das ganz anders.
Ja, Sie träumen. Das ist die Wahrheit. Gucken
wir mal. Wir haben 2012, das sind noch 88 Jahre. Ich finde, wir sollten aufhören, uns die Zukunft als die Verlängerung der Gegenwart vorzustellen. Also ich glaube,
haben Sie den Eindruck, dass es irgendeine Infrastruktur gibt für Elektromobilität?
Nein, aber Sie haben das Jahr 2012, und wenn ich über Jahr 2100 rede und die Welt so organisieren will, dass unsere Kinder sozusagen eine Zukunft haben und sehe, dass China und Indien sozusagen auf dem Weg sind, unsere Entwicklungsschritte nachzuziehen, dann ist es völlig utopisch zu glauben, dass die Welt auf Ottomotor-basierter oder dieselmotor-basierter individueller Mobilität basieren kann. Das wird sich nicht ausgehen. Wir können das versuchen, aber es wird sich nach allem, was wir wissen, darüber, wie die Natur auf CO2-Emissionen zum Beispiel reagiert, es wird sich nicht ausgehen. Das wird sozusagen böse ökologische, soziale, ökonomische Konsequenzen haben.
Sie wissen, dass der CO2-Ausstoß von Kühen weitaus höher ist, weltweit gesehen, als von Autos.
Das weiß ich, und das ist überhaupt kein Argument. Leider. Das ist ein Witz in dieser Debatte.
Wir werden alternative Antriebe erleben. Wir werden nicht erleben die Abschaffung, und es wird auch nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Aber es wird für größere Autos Hybridantriebe geben, die mit besseren Akkumulatoren fahren oder Lithium-Ionen-Batterien, die noch weniger Kraftstoff verbrauchen, alles das. Aber dass die Abschaffung, so dass das Benzin oder der Ottomotor aus dem Auto verbannt ist, wird es in diesem Jahrhundert nicht geben.
Jetzt muss ich ganz kurz, ja.
Ich würde vielleicht nur sagen, egal wie diese Systeme dann aussehen, von diesen zukünftigen Autos. Und was ich immer schon interessant finde, ist das Carsharing-Modell, weil das auch eine Möglichkeit ist, Autos zu reduzieren. Nicht, wie es dann gehandhabt wird, ist eine andere Frage, aber ich finde die Idee sehr gut. Denn dem einen Herrn von der Industrie möchte ich noch kurz sagen, es geht nicht darum, dass man der Autoindustrie sozusagen den Kampf ankündigt. Nicht? Also die Autos dürfen doch fahren, nur im Startbereich schlage ich eben diese 50%, das sind immer noch 50%, deshalb vor, weil es schlussendlich dann nicht mehr gebraucht wird, nicht? Sondern man denkt einfach anders. Nämlich so eine Aufteilung von der Straße, also eine Teilung der Straße in 50% Auto, 50% Fahrräder und E-Fahrräder, das würde dann auch ihr mit E-Fahrrädern, könnten Sie auch dann Ihr Problem mit Grinsen lösen, weil Sie dann sehr leicht rauskommen. Wenn es diese Möglichkeit gibt, ist es wie eine Werbung, die Leute werden das annehmen, nicht?
Was mache ich von November bis März?
Der Herr, was machen Sie vom November? Der Herr da draußen steht jetzt, glaube ich, so eine BMW, die so ein Ding hat, nicht? Nachdem BMW genannt wurde, so ein Deckel, nicht? Die wird diese Form von
Zwitter,
genau, die wird das wahrscheinlich als Elektromodell geben, nicht? Und die Sache ist einfach.
Heizdeckel wahrscheinlich, oder?
Ja, die Sache ist einfach.
50 km/h bei 5 Grad Außentemperatur gefahren, auf frieren Sie?
Ja, 50 dürfen diese Elektrodinger nicht fahren, wenn sie auf unserer Spur fahren wollen.
Herr Kohler hat sich jetzt schon des Längeren zu Wort gemeldet.
Es gibt sozusagen ein paar Fragen, die immer wiederkehren. Eine für mich immer wieder überraschende, wiederkehrende Frage ist, wie machen das Radfahrer im Winter? Meine Antwort ist immer erstens, was machen Fußgänger im Winter, die sind auch im Freien. Und interessanterweise stelle ich die Frage immer Leute, die sagen, tust du auch Skifahren? Daraus habe ich nicht 0 oder plus 5 oder minus 5, das ist manchmal 15 Grad minus. Und die Leute zahlen, die mich fragen, ob ich im Winter mit dem Rad fahre, zahlen viel Geld, damit sie bei minus 15 Grad sich am Skilift anstellen. Ja? Also fahren sie auch bei 10, minus 10 Grad Ski? Ja.
Ja, aber ich gehe nicht hier rein mit Skiern.
Die absurdesten Fragen, warum man nicht im Winter, wenn so hoch Schnee liegt, an 3 Tagen, 5 Jahren, fahre ich auch nicht mit dem Rad. Aber der Regelwinter hat 5 bis 7 Grad, hat Nebel, da drehe ich mein Licht an, da gehen Sie zu Fuß. Warum? Um Gottes Christi Willen, um sozusagen die Sprachgebrauch davon beziehungsweise zu sagen, kann man da nicht mit dem Rad fahren. Ja? Also ich lade Sie herzlich ein, Sie geben Ihre Handynummer, ich sehe ein wunderbares Rad, ich hole Sie in Grinzing ab, Sie fahren rein und Sie werden glücklich sein. Das ist mein Argument, ja. Sie sehen den Porsche mit 8 Litern mit so einem Gesicht im Stau stehen und Sie fliegen vorbei. Werden Sie glücklich, Herr Niklaus? Ja, warten Sie an, weiß nicht, so ein? Ja, also ernsthaft, ja, es geht nicht darum zu verzichten.
Es geht wenn man glaubt, dass Sie
verzichten, haben wir verloren. Es geht um das bessere Leben in der Stadt. Und viel weniger Autos und viel mehr Fußgänger und Radfahrer ist das bessere Leben in der Stadt. Und in der nächsten Runde überlegen wir uns die Zukunft der Autoindustrie, denn die hat eine Zukunft, über die wir mal anreden müssen.
Also ich glaube, wir sollten von den reinen Utopien wegkommen. Utopien sind sehr gescheit, aber sie sind Utopien. Und Utopien haben es, möglicherweise war das kommunistische Manifest, ja, teile Ihre Meinung, ein guter Text, aber ein Text, der sich fatal unter uns ausgewirkt hat, wie wir alle wissen. Das heißt, ich bin hier immer vorsichtig mit derartigen totalen Ansprüchen. Es ist nicht immer menschenfreundlich und hat sich nicht immer positiv für die Menschheit ausgewirkt. Ich würde noch einmal auf die Realität zurückkommen. Wir haben einen Verkehrsmix. Wir haben nicht nur Radfahrer oder Autofahrer und Fußgänger. Wir haben Gott sei Dank auch öffentlichen Verkehr. Und was ich an den ganzen Radfahrkonzept im Moment kritisiere, ist, dass es ein fragmentarisches ist, dass der große Gesamtverkehrsentwurf fehlt, weil natürlich zum Beispiel, ich bemühe mich jetzt, dass wir am Albertinerplatz dieses Buskarussell loswerden. Da gehört natürlich ein kluges Konzept her, dass man diese Busse auch außerhalb des Rings hinstellen kann. Ich höre seit 5 Jahren, aber jetzt hat sich bis jetzt nicht viel geändert, es liegen angeblich viele Konzepte in der Schublade. Nicht eines ist bisher wirklich erfolgversprechend umgesetzt worden. Jetzt ist erstmals die Möglichkeit. Gut, das heißt aber natürlich nicht, dass ich jede Fußgängerzone automatisch zu einer Shared Space oder Begegnungszone machen kann, wo dann heul oder rot die Radfahrer in eine wahnsinnige Frequenz von Fußgängern hineinfahren, sich durchschlängeln müssen.
Erklären
das
Sie
heißt,
den Begriff
Fuß,
kurz?
Ich möchte bitten, dass man, und das ist also ein Bestreben, ich kann, auch wenn ich manchmal sehr restriktiv wirke, das hat einen Grund. Ich habe gestern 3 Stunden lang den Stephansplatz beobachten können von einer befreundeten Frau, die dort wohnt, und ich habe den ganzen Stephansplatz vor mir gehabt. Was ich gesehen habe, waren absolute Kampfradler, die durch die Menge hindurch sind, einen hilflosen Polizisten, der versucht hat, dem einen oder anderen beizubringen, dass das der Flug so ist, und er bitte nicht die Fußgänger umfallen. Es kann ja auch kein Vergnügen für einen Radfahrer sein, aber es war ein hilfloser Versuch. Das heißt, wogegen ich mich wirklich wehre, ist die Ideologisierung dieser Frage. Das Rad ist bitte nicht das Kampfmittel gegen die Konsumgesellschaft, Es ist nicht das Kampfmittel gegen das Auto. Es darf nicht dazu missbraucht werden, dass ich noch und noch Parkplätze wegrationalisiere, nachdem ich die den Ohrwaschelwahn hatte, die Verengung von Fahrstreifen hatte, was auch zu Staus führt, ja nicht nur die Quantität der Autos, auch die Gestaltung des öffentlichen Raums führt zu Staus bis hinunter zum Gürtel. Und wenn Sie dann noch demonstrieren und spazieren gehen am Ring, haben Sie auch die Staus bis zum Gürtel. Also werden Sie alle Wiener, werden die Grünen sehr lieben dafür. Aber ich meine, man muss doch sehen, dass es hier gemeinsame Regeln auch zu beachten gibt.
Wie könnte man diese...
Und das halte ich für wichtig, das heißt... Ich bin nicht gegen das Rad. Ich finde auch, dass es in der Innenstadt ein absolut gutes Fortbewegungsmittel sein kann. Dass man sich aber daran zu halten hat, wie man fährt und wo man fährt. Und es muss von dem fragmentarischen Denken, hier Rad, hier Auto, hier Bus und wegkommen. Man muss ein gescheites Verkehrskonzept haben und das werfe ich der Stadt Wien vor, dass das nicht immer der Fall ist. Und ich bitte mich zu entschuldigen, ich habe drei Termine heute Abend, das ist eine Deformation personell der Politik, leider Gottes, aber ich wollte unbedingt hierher kommen. Und wie gesagt, ich bin offen, aber für gescheite Lösungen.
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Kommen. Sehr. Vielen Dank. Vorher, wie ist das mit dem Miteinander der Verkehrsteilnehmer?
Also jetzt rufe ich das noch der Frau Stenzel nach. Ja? Sie haben den Begriff des Kampfradlers eingebracht. Ja? Da habe ich nur die Tatsache in den Vordergrund rücken. Die letzten Tage gab es entsetzliche Unfälle in Wien. Ist nahezu ein Kind gestorben, auf einem Fußgängerübergang wurden Menschen niedergestoßen und einige andere auch. Da ist nicht der Begriff Kampfautofahrer und ich mache da auch niemandem was zum Vorwurf. Nur das Faktum ist, und das sage ich jetzt wirklich mit Nachdruck, weil manche Medien das so darstellen, als wäre die wahre Gefährdung der Gesundheit und des Lebens wie die Radfahrer. Aus technologischen Gründen sind sie das nicht. Ich kenne keinen Radfahrer, der einen Autofahrer niedergestoßen hat.
Und oft sind sie deshalb auf dem Gehsteig, weil es keine Fahrbahn gibt, es gibt keine Möglichkeit.
Das jetzt auch zur Aufklärung, die von der Frau Stenzel vehement bekämpften Ohrwaschel. Was war das? Dass die Unfälle mit Fußgängern zurückgehen, sind eben jene Gehsteigvorziehungen, die sicher machen, wenn ich als Fußgänger die Straße überquere, dass ich nicht versteckt hinter Autos bin, sondern sichtbar bin. Das heißt, der wichtigsten Maßnahmen, dass die Unfälle, Verletzten und Toten mit Fußgängern letztlich zurückgegangen sind. Und jetzt noch was zur Utopie. Die ist mir nämlich wichtig. Ich kann mich erinnern, das sind einige wenige altersmäßig in dem Raum, die sich auch erinnern können. Ich bin als 8-jähriger Bub mit meinem Vater in der Kärntner Straße gestaut. Und wir haben am Stephansplatz vergeblich einen Parkplatz gesucht. So, und dann gab es eine große Bewegung, die Diskussion habe ich nachgelesen dann, die waren in Heftigkeit weit über dem, was wir jetzt diskutieren. Die Stadt wird zerstört, wenn man die Autos hinauswirft, vom Graben, vom Stephansplatz, von der Kärntner Straße. Also eine radikalere Maßnahme gibt es ja nicht. So. Suchen wir heute noch irgendwen, der sagt, das war irgendwie ein Blödsinn, schneiden wir das um und lassen wir das. Die halten dich für vollkommen absurd. Zur Utopie, oder die Verweigerung der Utopie liegt darin, dass wir uns nicht vorstellen können, wie das Leben anders ist. Viele andere Städte zeigen das, und auch in Wien gibt es gute Beispiele. Anderes Beispiel später, die Neubaugasse. Oder der Innenring, viele können sich erinnern, das waren riesige Staubereiche, bis man gesagt hat, aus, dort nicht, Fußgänger haben Vorrang, Radfahrer öffentlicher Verkehr Vorrang, und auf einmal blüht dort das Leben auf. Es gibt einen Widerspruch, und jetzt komme ich später dazu, Auto- und Shoppingcenter versus Einkaufen und Erdgeschosszone. Also dort schauen wir uns die Städte an, auf der ganzen Welt. Auch in Wien im 22., im 21., im 23., die entstanden sind rund ums Auto. Wie lebenswert sind diese? Fahren Sie die Erzherzog-Karl-Straße im 22., dann so eine breite Straße, haben mitten auf der Straße eine Lärmschutzwand und Türen, damit die Leute in ihre Wohnungen gehen können. Das ist eine autoorientierte Stadt. Dazu gehört das Einkaufszentrum und. Die Lebensqualität sind die, wo du zu Fuß gehst, in erster Linie zu Fuß gehst und in zweiter Linie mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Fahrrad fährst. Also ja, der Alltag im dicht besiedelten städtischen Gebiet, wo die Straße ein Begegnungsraum ist, wo man sagt, hallo, wo geht's dir, Kaffeehäuser und, da hat das Auto in der Breite, wie es heute gegeben ist, nichts verloren und das ist keine Utopie, sondern auf der ganzen Welt zu entdecken, dass den Städten, denen es gelingt, Lebensraum zurückgewinnen, Lebensqualität gewinnen und nicht Lebensqualität verlieren.
Okay, ja. Ich möchte jetzt ganz kurz den Künstler nochmal zu Wort kommen lassen, um dann wieder nochmal in Richtung E-Mobilität zu gehen.
Ja, also auch zum Beispiel, wenn man jetzt Kopenhagen anschaut, nicht? Ich habe da eben einen Vortrag gehört, Kopenhagen hat als Reaktion auf die Energiekrise 1974 angefangen, das Fahrrad zu forcieren. Und der Anteil von den Leuten, die heute in Kopenhagen mit dem Auto fahren, also und den mit dem Fahrrad, hat sich komplett verkehrt. Also es fahren heute mehr Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit als damals. Und das ist nicht nur, weil die Kopenhager Dänen sind und Dänemark sich auf Fahrrad reimt, sondern es ist eine Folge von Politik, von Umdenken und ist machbar. Und in dem Fall, im Vergleich zu anderen Orten, ist es Utopie realisiert, wenn man in dieser Kategorie denkt, wie von der Bezirksrätin vorher. Und genauso natürlich, das ist eben, was ich auch in diesem Manifesto angeschrieben habe, die Unvorstellbarkeit von autofreien Zonen. In Italien zum Beispiel, das ist auch eine Realität, kann man als ohne zu zahlen und auch teilweise in London nicht mehr in die Innenstadt fahren. Auch das ist etwas, was trotzdem funktioniert, was funktioniert. Und genauso ist es, wenn also wirklich Innenstädte oder ein Großteil der Innenstädte die Straßen so konzipieren, dass 50% für zweirädigen Verkehr, also für Fahrräder und E-Fahrräder reserviert wird, dann ist das nicht das Ende vom Auto. Im Gegenteil, es verbessert die Qualität.
Herr Strucke, ich wollte Sie noch mal kurz zu Wort kommen lassen, was die E-Mobilität betrifft, weil das ist ja, da haben Sie ja einiges vorgelegt auf dem Bereich, Sie haben noch nicht darüber gesprochen oder noch nicht im Detail. Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, dass sich die E-Mobilität sowohl, also das ist sozusagen eine Gemeinsamkeit zwischen Fahrrad und Auto, dass sozusagen beide Fortbewegungsmittel mit E-Mobilität in Zusammenhang gebracht werden. Und das hat fast den Eindruck, als ob sich Rad und Auto da ein wenig annähern würden, weil das Rad wird immer schneller durch den Elektromotor und das Auto verringert, also die Reichweite wird geringer sozusagen mit dem Elektromotor. Können Sie uns ganz grundsätzlich da was zu Ihren Nachhaltigkeitskonzepten in dem Bereich erzählen?
Prinzipiell, ich glaube, da bin ich in ganz einer anderen Ecke, da sind wir in einer anderen Ecke als, glaube ich, jetzt Fahrrad und Auto. Die Elektromobilität an und für sich ist sicherlich ein Anliegen von uns, wie kann man nachhaltige Energie erzeugen, wie kommt man weg von den fossilen Brennstoffen. Wir sprechen aber, denke ich, nicht von der Verwendung her, und das sind Politiker, die sich mehr beschäftigen wie wir, aber ich denke, wir verbrauchen rund 6-7% für den Individualverkehr an den fossilen Brennstoffen vom gesamten fossilen Aufkommen. Das heißt, wir reden ja über 6%, über die wir jetzt da streiten oder diskutieren, was da besser ist. Die Elektromobilität, denke ich, hat in diesem Zusammenhang, wenn wir darüber sprechen, weg von der fossilen Gesellschaft einen Sinn und sicherlich ist einen Schritt, den wir in der Zukunft auch gehen sollten und müssen. Jedoch sehe ich von der Grundtonalität jetzt nicht, ob es jetzt Fahrrad oder Auto ist, die eigentliche Frage. Ich glaube, die bleibt auch mit dem Elektroauto bestehen. Ein Elektrofahrzeug bietet einen gewissen Komfort, ich brauche einen gewissen Platz für meine Individualmobilität und um das geht es ja. Wie viel Platz brauche ich denn in der Stadt für diese Elektromobilität oder für meine Individualmobilität und wie schnell funktioniert die? Und die ist bei einem normalen Elektroauto oder bei einem modernen, auch wenn der Herr Kollege sagt, wir sind in der Prototypenstadium, also unsere Autos fahren und sind eigentlich relativ problemlos im Moment.
2 Monate sind sie auch da.
Naja. Ich glaub, das ist
was war der Einwurf?
Der Einwurf war, dass die Elektromobilität wie Sicherheit der Akkus noch nicht sichergestellt ist, aber das gilt für jede Elektromobilität, ob es in einem Computer oder wo jemand drin ist. Nichtsdestotrotz denke ich mir, kann man sagen, dass wir mit den Fahrzeugen durchaus in einen Schritt in die nächste Richtung gehen werden und dass es unaufhaltsam ist. Vielleicht ist es unsere Utopie in der Zukunft, dass wir sagen, wir leisten einen Beitrag und ich glaube, jeder wird so seinen Beitrag dazu auch bringen. Aber ich sehe prinzipiell, dass die Frage Elektromobilität in der Stadt einmal sinnvoll ist, weil es Emissionen woanders hinbringt, als wo es Menschen eigentlich heute sind. Und wenn man heute an der, wo egal in der Nähe ist, von der Tangente oder vom Ring oder wo auch immer, dann habe ich hier keine Abgase mehr und ich habe keine Geräusche mehr oder weniger Geräusche. Die Emissionsvermeidung ist sicherlich einer der besten vor Ort, wo das Fahrzeug auch fährt, ist sicherlich einer der besten Effekte, die wir aus der Elektromobilität auch haben. Das zum Auto. Aber ansonsten sehe ich hier nicht die Annäherung noch, weil die Fahrzeuge oder das Zweirad gegen das Vierrad, die Thematik bleibt an und für sich immer noch die gleiche. Wie bewältigen wir unsere alltägliche Mobilität und wie gehen wir damit um? Ich denke, das ist einfach die Frage in der Stadt, die kann man kommen. Ich sehe für mich als Individualmobilität das Auto nach wie vor als Lösung. Ich habe Familie, ich hab was zum Schleppen, ich habe was zum Bringen. Ich lebe nicht in der direkten Stadt, das heißt für mich ist auch das nicht das Thema, dass ich meine ganzen Wege innerhalb des Nahverkehrsbereichs unbedingt erledigen kann. Und damit ist es für mich nach wie vor auch nicht. Noch dazu ist das Auto ein Verkehrsmittel, das auch in der Zukunft für mich bestehen bleibt.
Aber ist es nicht so, dass immer mehr die Maxime statt besitzen, benutzen zählt? Also gerade wenn man sich diesen Aufwind des Carsharings anschaut, das heute war in der Zeitung überall die Rede davon, wie erfolgreich diese Modelle sind. Kommen wir immer mehr weg vom Auto als Statussymbol? Vielleicht Herr Miklaus?
Da haben Sie vollkommen recht. Das Auto und darum investieren ja auch Car2Go, wie Sie es kennen, ist ein Projekt von Daimler. Drive Now, was demnächst in Wien erscheinen wird, ist ein Projekt von einer Kooperation zwischen SIX und BMW. Dasselbe gibt es von Peugeot, das heißt New, gibt es schon in Deutschland, dasselbe kommt von VW. Hier investieren die Automobilhersteller richtig viel Geld. Das machen sie nicht spaßhalber, sondern weil es ein Umdenken auf dem Gebiet gibt. Funktionieren tut das Ganze nur, wenn es eine multimodale Mobilität gibt. Car2Go finde ich persönlich, im Mitbewerb, aber finde ich ganz fantastisch. Ich habe selbst eine Karte, ich nütze es. Aber es ist ein Modell, von A nach B zu kommen, ähnlich wie die Gratis-Fahrräder, die es in Wien gibt. Funktionieren tut es dann. Momentan haben wir jetzt 500 Autos mehr in der Stadt und nicht 500 Autos mehr von Carsharing und 3000 Autos weniger als individuelle Autos. Funktionieren tut das nur, wenn es unter Plan auf die Stadt Wien derzeit, ich denke, braucht ein bisschen Weile, wenn es ein perfektes Zusammenspiel ist zwischen öffentlichem Verkehr, das heißt den Wiener Ringe, zwischen ÖBB, möglicherweise Westbahn, zwischen den Gratisfahrrädern und den Carsharing-Anbietern.
Also Sie sind wieder beim Thema der Multimobilität.
Das ist meines Erachtens, in Wien haben wir eine unfassbar gute Struktur von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist meines Erachtens der Hauptthema und alles drumherum muss drumherum gebaut werden. Ich bin auch, um nochmal kurz auf den Herrn Kohler zurückzukommen, das, was er vorher erzählt hat mit der Kärntner Straße, also was er erlebt hat als kleiner Bub. Ich bin für den Fortschritt und ich bin für die Entwicklung und für die Weiterentwicklung der Projekte. Ich bin nur nicht für radikale Schritte, die sich auch niemals umsetzen lassen, sondern ich bin für eine gemäßigte Umsetzung, wie es bis dato geschehen ist. Es ist manches vielleicht zu langsam gegangen, aber so, dass wir sagen, so wie der Herr Kohler sich das wahrscheinlich wünschen würde, oder auch der Herr Lux, dass wir ab 1.1.2013 den Verkehr um 50% reduzieren und zu 50% mehr Fahrräder haben, das geht nicht. Das ist ein langsames Wachstum. Es hat sich ja gut in ihre Richtung bis dato entwickelt. Oder?
Also, es ist kein geheimes Gesetz in Ausarbeitung, das ab 1.1.2013/15 sagt, ihr dürft nicht mehr, sondern ein Klimarahmenbedingungen zu setzen, dass der Wechsel viel schneller passiert. Jetzt kommen einmal ein paar optimistische Dinge und auch brückenschlagende Dinge sagen. Also ich, ja, in den nächsten Jahren, ja, über 2100 träume ich nichts zu sagen. Ich stelle mir vor, dass irgendjemand im Jahr 1910 über das Internet nachdenken müssen oder über das Handy, bevor er telefoniert hat. Also das sollte die Entwicklung nicht... Also ich glaube, dass es mit dem Verbrennungsmotor oder viel geschwinder geht, aber da können wir endlos drüber reden. Die Zukunft mit weniger Autos und nicht indem man es ihnen verbietet, sondern als Angebot. Wieder ein Vergleich. In den 70er Jahren war Wien das reichste der neuen Bundesländer und dieser Reichtum hat sich manifestiert dadurch, dass es den höchsten Motorisierungsgrad aller neuen Bundesländer hatte. Heute ist Wien noch immer das reichste Bundesland und das manifestiert sich dadurch, das den mit Abstand geringsten Motorisierungsgrad aller neuen Bundesländer hat. Und in vielen Bezirken, nicht in allen, aber in vielen Bezirken ist der Autobestand pro Kopf deutlich rückläufig. 9., 7., 15., also dort, wo es funktioniert. Und dabei haben wir noch gar nicht, und das finde ich sehr schlau, was Sie angesprochen haben und auch betreiben, Auto nutzen statt besitzen. Also die meisten Wege in der Stadt, wenn es geht, fahre ich im Rad, nutze den öffentlichen Verkehr, wenn es sein muss. Manchmal ist ein Auto praktisch. So, jetzt kommt was Spannendes und da fahre ich mit dem Auto. Nur, wenn ich gelegentlich ins Wirtshaus gehe und mir dort ein Bier bestelle oder ein Gulasch oder sonst wie, deswegen kaufe ich mir nicht ein Wirtshaus. Und in so einen Gedanken müssen wir kommen, also ich diskutiere mit meinen Eltern, wenn ich mir Autos ausborge, bei mir um die Ecke ist ein ganz normaler Autoverleiher, ich sage immer, du arm aus nur drei Autos, ich habe 50 Autos zur Auswahl und ich zahle pro Jahr für die Miete weniger als meine Eltern für den Garagenplatz im ersten Bezirk. Die kümmern sich darum, wie man ein neues Auto, das funktioniert, sie stellen es mal hin, bin wunderbar serviciert. Wir gehen jetzt einen Weg mit Bauträgern, dass wir sagen, wir lassen nach die Stellplatzverpflichtung, ja, das ist ein Gesetz, also du musst weniger Stellplatz, sparst dein Geld, dafür bietest du, unterstützt Carsharing-Angebote an. Das Ziel, hohe Mobilität mit signifikant weniger Autoverkehr und weniger Autos, aber nicht als Zwang, sondern als Angebot. Wenn jemand aus beruflichen Gründen, weil sie Hebamme ist oder Arzt oder jeder mit Auto fahren muss, dann wird man das weiter tun. Aber sehr viele Wege sind verzichtbar, wenn es Angebote gibt. Und ich schaue mir nur die jüngsten Statistiken an. Also, seitdem wir die Jahresnetzkarte signifikant reduziert haben, ein unglaublicher Boom an Jahresnetzkarten. Der Radverkehr nimmt zu, natürlich hilft unter Anführungszeichen auch der hohe Benzinpreis, dass in weiten Teilen der Stadt der Autoverkehr rückläufig ist.
Weil die Alternativen gut
sind. Ja, so, also insofern, aber es gibt, so, heute diskutieren wir im Kunstzusammenhang, wo geht das hin? Und ich glaube, dass, wenn ich jetzt noch einmal etwas zitieren darf, was der Frau Gänzl nicht gefallen würde, aber es ist eh schon weg, ja. Es gibt Situationen, da schlägt Quantität in Qualität um, weil es nicht sagen, wo das her ist. Ja. Also ab einer bestimmten Intensität des Wechsels haben wir eine andere Stadt und kommen in den, und plötzlich gehen Dinge leichter. Einen Punkt noch. Was ich erfahren habe und was jetzt vielleicht ist das in der Automobilindustrie, was die Organisationsentwicklung betrifft, nicht ganz anders. Meine Erfahrung, 20 Jahre in der Kommunalpolitik, oft gehen große, teure Schritte leichter als viele kleine. Also was wir uns abgefrettet haben mit Einbahnen öffnen und, bis wir noch in Opposition das Großprojekt Wintal Highway, Wintal Fahrradweg, Sie werden das kennen. Also allein die Planung hat ein Vielfaches dessen gekostet, was das normalerweise. Auf einmal war es auf den Chefebenen und auf einmal konnte man auch was entwickeln, war das was, was man öffnen konnte und das ist auf einmal gegangen. Ich glaube, dass wir große Lösungen auch brauchen, die was sichtbar machen. Also eine andere Ringstraße. Ich war es nicht fürs Jahr 2100, sondern fürs Jahr 2013, 15, 17. Die Ringstraße wird keine dreispurige quasi Stadtautobahn mehr sein. Okay. Sie wird was anderes sein. Und das wird sehr schnell gehen. Und wenn sich das verselbstständigt, dann werden wir zu einer anderen Stadt viel schneller.
Und das Problem, was einfach irgendwie wenige zu verstehen scheinen, ist einfach, dass die Infrastruktur fehlt für die Fahrräder. Weil diese kleinen Fahrradwege, die dann einfach irgendwo aufhören und den Fahrradfahrer wieder dem Autowahnsinn ausliefern, die dienen nicht in dem Sinn als Infrastruktur. Wenn es eine durchgehende Infrastruktur gäbe, würde das automatisch genutzt werden und geschätzt werden. Das heißt, es ist nicht etwas, das den Leuten aufoktroyiert wird. Und was verlangt wird, ist einfach eine Form von Teilung, die jetzt schon der Realität entspricht. Wie gesagt, wir sprechen von Innenstädten, wir sprechen von Städten, wo eben nicht mehr jeder ein Auto besitzt. Und insofern fände ich das auch interessant, wenn man die Leute abstimmen ließe über solche Forderungen. Und ich bin mir auch sicher,
es gab eine Abstimmung, ja, für die Stadt Wien. Da wurden drei oder vier Fragen gestellt. Das eine gibt es die 24-Stunden-U-Bahn, das andere ist, gibt es eine Hundesteuer. war noch irgendein Punkt, und das war auch der Punkt, City Maut ja oder nein. Das ist dagegen ausgegangen, natürlich, weil die Leute kamen und irgendwo Kosten sagen, nein, ich persönlich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin für eine City Maut und ich bin auch für die deutliche Reduzierung des Innenstadtverkehrs, weil wir so eine unfassbar gute Infrastruktur haben durch öffentliche Verkehrsmittel, durch auch Fahrradmöglichkeiten und so weiter. Aber das Auto ist nicht wegzudenken. Es ist deutlich zu reduzieren und deutlich zu optimieren, da bin ich ganz, ganz, ganz bei Ihnen.
Also niemand möchte dem Auto die Existenz aberkennen. Aber es geht darum, eine Infrastruktur, es geht darum, eine Infrastruktur, eine sichtbare, sichere Infrastruktur für Fahrräder also aufzubauen, die nicht ausgeht von irgendwelchen Fahrradwegen, die man den Fußgängern wegnimmt, sondern die, wie gesagt, wenn wir die Ringstraße nehmen, eine Bahn Fahrradverkehr auf, also genau zwischen den Bäumen, nicht unter den Bäumen, sondern...
Ein Punkt, der mich interessiert und der das Ganze vielleicht ein bisschen vom Konkreten auf eine allgemeinere Ebene bringt, Fred Lux, das würde mich interessieren, vielleicht kannst du das beantworten, ist nicht das Problem... Das, und Herr Keuer hat es ganz kurz angeschnitten, dass wir sozusagen, dass wir das menschliche Maß aus den Augen verloren haben bei dieser Mobilitätsdiskussion, dass es immer nur mehr und billiger und schneller und so weiter werden soll, ist es nicht, sozusagen liegt nicht die Nachhaltigkeit genau darin, sich freiwillig zu begrenzen?
Ja, aber so habe ich eh alle verstanden, dass es ja um Zwang geht, ist hier bei den wenigsten Rednern. Ich glaube, die Frage des Maßes weist weit über diese Mobilitätsthematik hinaus. Ich glaube schon auch, dass wir da ein Maßproblem haben. Ich glaube, was hier eine größere Rolle spielt, ist es eher angesprochen worden, sondern die kulturelle Dimension das hat. Also wie wir hier über das Auto reden, finde ich total bemerkenswert und kann mir auch nicht vorstellen, dass man in 30 Jahren noch so über das Auto redet. Weil wenn du sagst, ich will ja nichts gegen das Auto sagen, wo ich sage, warum nicht? Ich meine, die Leute entscheiden, dass sie Autos fahren wollen. Wir haben einen öffentlichen Diskurs darüber, ob es vielleicht eine bessere Idee ist, das Auto nicht zu benutzen. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich bin neulich übrigens in einem Lamborghini mitgefahren. Das war total geil. Trotzdem bin ich nicht dafür, dass viele Leute in Lamborghini fahren, sondern das geht sich sozusagen, das habe ich schon gesagt, nicht aus. Ich glaube, sind wir wieder beim Verteilungsthema, oder? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und das hängt dann doch vielleicht mit Maß zusammen, der Begriff des Verzichtes. Es gibt immer so die implizite Annahme, wir verzichten auf etwas. Ich finde, was wir uns überlegen sollen, auf was verzichten wir heute, und hier, Harald Welzer hat das sehr schön ausgeführt in seinen Büchern, so wie wir heute leben, verzichten wir auch auf sehr viel. Lebensqualität in Städten zum Beispiel. Und zu sagen, wenn wir das jetzt ändern, ist es auf jeden Fall Verzicht. Ich glaube, das ist der völlig falsche Ansatz. Sondern man muss sozusagen das von der anderen Seite her denken.
Das wäre jetzt vielleicht ein Punkt, unsere Diskussion zu öffnen in Richtung Publikum. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, der uns alle angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige von Ihnen schon unter den Fingern juckt, eine Frage zu stellen oder eine Stellungnahme abzugeben. Ich würde Sie bitten, dass Sie vor Ihrer Stellungnahme kurz sagen, wer Sie sind. Sie wissen auch. Ja, darf ich dir das Mikrofon geben?
Ich glaube, wir lassen die Dame zuerst.
Dem Herrn.
Ja.
Ja.
Andrea Wohnacher, Kreislagerin in Wien. Unter anderem bin ich verantwortlich für dieses fürchterliche Verkehrskonzept, das Sie hat, vielleicht zu unterstützen. Ich hätte eine Frage an Christoph vorher. Ringstraße wird nicht mehr freispurig sein, weil 2013, 15, 17, das heißt das genau. Auch im Sinne des nächsten Verkehrskonzeptes, das ja derzeit in Ausarbeitung ist. Und dann hätte ich noch so eine kleine Anmerkung sozusagen an die Autoindustrie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Autoindustrie versucht sich gerade durch viele Nachhaltigkeitskonzepte, auch andere Unternehmen wie Siemens und ähnliche versuchen, durch nachhaltige Stadtplanung, Urbanität und so weiter, so ein bisschen zu retten. Ja. Und da muss ich ein bisschen lächeln oft, und die Autoindustrie tut mir dann auch ein bisschen leid, irgendwie, muss ich auch sagen. Weil sie ein bisschen hinterherhinkt der aktuellen Entwicklung und sie versuchen, dem nachzukommen. Und die Diskussion hat es auch sehr, sehr schön gezeigt, auch diese Verteidigungsstrategien. Ich würde mich als Autoindustrie sehr, sehr stark öffnen, diesem Thema, auch dem Radverkehr, und würde schauen, was da zu holen ist. In Kopenhagen hat das Ziel, 50% aller Arbeitswege mit dem Fahrrad zurückzulegen in einigen Jahren. 50% aller Wege, warum könnte man nicht 50% der Fläche dafür fördern, so wie es Herr Bernal auch tut?
Herr Strucki.
Also ich denke, wenn Sie sagen, wir wollen uns da rechtfertigen, ich glaube, wir haben eine Rechtfertigung, die wir nicht rechtfertigen müssen. Und zum anderen, wir haben eine Verpflichtung auch den Familien, die bei uns arbeiten, Und wie ich gesagt habe, jeder achte Arbeitsplatz in Österreich ist derzeit von der Automobilindustrie abhängig, direkt und indirekt. Und ich glaube, das ist schon eine Summe von Leuten, die sich hier ansprechen und denen sie sozusagen auch jetzt einmal die Existenz aberkennen. Weil ich glaube, dass es nicht überall so geht wie bei Ihnen. Ich kann Ihnen mein Beispiel sagen, meine Tochter wohnt in Gai. Das wird wahrscheinlich den Ort keiner kennen, weil das ist nämlich so ein kleiner Ort, das ist es nicht. Der Schulweg ist 8 Kilometer lang über die Landstraße. Das funktioniert nicht mit irgendwelchen Alternativen als mit einem Fahrzeug. Und ich glaube, da haben wir die Berechtigung, dass das eben geht. Warum wohnen die hier und warum geht die nicht in die Stadt? Vielleicht Ihre Frage, weil es die Entscheidung der Leute ist, dort zu leben. Wir verschließen uns auch nicht dem Thema Rad, aber Sie können nicht von mir in einer Podiumsdiskussion hier erwarten, dass ich sage, Auto ist für die Innenstadt absolut nicht geeignet. Also ich glaube, dass das Auto für die Menschen, die damit fahren wollen, sehr wohl geeignet ist. Ich spreche nur für die, ich bin der Vertreter heute für die, die sagen, Auto ist meine Mobilität. Und es gibt andere, die hier sagen, Rad ist meine Mobilität. Und meine Position ist, dass ich hier gerne spreche für die Leute, die sagen, Auto ist meine Mobilität. Meine Mama ist 75, die steckt man ja mal auf ein Radl. Das geht nicht. Die fährt aber noch mit dem Auto. Das ist ihre Mobilität. Darum spreche ich für meine Mama heute auch hier, die noch ihre Mobilität mit dem Auto hat.
Ich möchte auch Bozen, ganz kurz, in Bozen. In Bozen gibt es sehr viele Straßen, diese 50%, wo Sie das sehen, nicht? Wo das umgesetzt ist in Bozen. Auf dieser Webseite Bicycle Manifesto, dort Info, sehen Sie auch ein Bild von Bozen, weil das dort umgesetzt ist. Und was dort gibt es auch einen Elektrofabrikanten, nicht, der mir dieses Fahrrad da gegeben hat. Und was beachtlich ist, ist, wie hoch der Anteil von alten Leuten ist, und zwar auch sehr alten Leuten, die mit Elektrofahrrädern fahren. Nicht? Ich habe auch geschaut, also wenn sie noch in der Lage sind, im Auto zu fahren, ist sie auch noch in der Lage, mit dem E-Fahrrad zu fahren.
In einer Großstadt geht das aber nicht so leicht wie in einer Kleinstadt oder so. Das muss
ja, weil da so viele Autos sind, wäre das damit zu tun.
Ja, auch sehr viel Radfahrer.
Der Punkt ist doch, weder Ihre noch meine Mutter sind sozusagen völlig unabhängig in ihrer Mobilitätsentscheidung. Ich komme aus Nordwest-Niedersachsen, ganz oben links, wenn Sie die Deutschlandkarte bringen. Da gibt es keine Bahnhöfe, da gibt es Autobahnen und sehr viele Autobahnen. Und wenn man dort 18 ist, an dem Tag hat man einen Führerschein und idealerweise hat man auch ein Auto. Und zwar nicht, weil man so scharf drauf ist, Auto zu fahren, sondern weil man überhaupt keine Alternative hat. Und deswegen bin ich sozusagen wieder bei der Politik. Die Bedingungen, unter denen Leute ihre Mobilität wählen, sind ja politisch, gesellschaftlich gestaltet. Ich meine, da sind Sie sicherlich bei mir. Das hängt ja vom Benzinpreis ab, von der Verfügbarkeit öffentlichen Nahverkehrs. Es ist, die finden nie im luftleeren Raum statt, die sind immer historisch geworden und dann hoffentlich auch historisch veränderbar.
Also vielleicht kurze Anmerkung dann auch zu Ihrer Frage. Würden wir jetzt wirklich in die Tiefe gehen, müssten wir über Stadtentwicklung, Stadtplanung diskutieren. Darüber, dass eine Stadtentwicklung so ausschauen muss, dass man Einkaufen, Schule so hat, dass es fußläufig oder nah ist, aber eine Stadt, wo man 18, wo 20% der österreichischen Gemeinden weder ein Geschäft noch ein Wirtshaus haben. Und dann sagt man, oje, es geht aber nur im Auto, wir müssen darüber wieder denken, sozusagen, die Errungenschaft der europäischen Stadt, des europäischen Ortes, wo man in der Umgebung den Alltag gewährleisten kann, ohne, und jetzt lassen Sie mich noch so etwas Kulturelles sagen, damit ich meine zwischen schon 85 Kilo von A nach B, heißt das, ich muss ein bis eineinhalb Tonnen nehmen, transportieren, Energie hineinstecken, das einen Wirkungsgrad von 30% hat. Wenn ich das runterrechne auf mein Gewicht, ist das eine Energieeffizienz von 1% der Verbrennungsmotor. Das ist nicht, lassen Sie mich als Techniker sagen, ich bin, das ist nicht der Effizienzweise, letzter Schluss. Das Fahrrad, kulturelle Geschichte, es gibt kein Tier, keine Gazelle, keinen Leoparden, kein Tier, das auf Land geht, das so energieeffizient Bewegung umsetzt wie das Fahrrad. Ja? Also du musst aber auch technologisch diskutieren. Ja?
So, es kommt von alle Mountainbiken in der Stadt.
Bitte? Nein, ernsthaft, ja. Und wenn ich mir anschaue, dann noch einmal die Zahl, dass die Hälfte aller in Wien mit dem Auto gefahrenen Wege kürzer als 5 Kilometer sind, dann haben wir hier ein gewaltiges Umlagerungspotenzial auf 3, auf zu Fuß gehen, auf öffentlichen Verkehr und auf Radfahren zur Freiheit. Ein bisschen scharf, ja.
nicht Ihnen persönlich überfahren, ist die Freiheit, mit 1,5 Tonnen und 50 km/h durch die Stadt zu gehen, heißt auch Unfreiheit vieler anderer. Gehen Sie einmal mit jemandem, der nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs ist, und versuchen Sie, ein paar Grünphasen zu queren, weil die Ampeln, das sage ich jetzt als Regierungspolitiker, die Ampeln unter dem Druck der Autoindustrie auf Auto optimiert sind. Geht es einmal zu Fuß über die Zweierlinie, und ich gehe es ganz viel, wo Sie wirklich unter Druck kommen, wenn Sie als 75-Jähriger oder jemand, der nicht so gut unterwegs ist, die Straße queren muss. Also die Freiheit des einen ist die Unfreiheit des anderen. Und da werden wir vehement gegensteuern, und da spüre ich schon den Boulevard, der sagt, irre, jetzt schauen wir, weil eben nicht mehr die Zweierlinie auf grün für den Autoverkehr optimiert ist, sondern auf grün optimiert ist für die
Aber
Fußgänger.
Aber Herr Kohler, nur um den Advocatus Diaboli zu spielen, ist es nicht gerade die sozusagen eine körperlich behinderte Person oder eine ältere Person, für die dieses demokratische Fortbewegungsmittel Auto sozusagen
einmal ausgesprochen, dass
die ideale Voraussetzung ist?
Ja, wenn jemand auf das Auto angewiesen ist, soll er oder sie weiterfahren. Nichts sagt, es wird ein Autoverbot geben. Ich wollte nur in Relation stellen, dass die vielen, die sich nicht mit dem Auto bewegen, und relativ viele alte Menschen bewegen sich mit dem öffentlichen Verkehr oder gehen zu Fuß, dass die ganz schön beeinträchtigt sind durch den Autoverkehr. Von Kindern und ja, der Utopie, dass wenn ich in der Stadt kleine Kinder habe, dass man die einfach spülen rauslassen kann. Das ist undenkbar heute. Das ist undenkbar, sag, weißt du was, geh, spül auf der Straße, geh im Park einen Vierjährigen. Das ist unvorstellbar, das lässt man nicht. Aber nicht, weil ihn böse Mafia-Leute überfallen, sondern wegen der Präsenz eines objektiv gefährdenden Systems. Hätte man von heute auf morgen den Autoverkehr eingeführt, das wäre unglaublich, das ist das Schleichende gewesen, dass es das ermöglicht hat. Und das gilt es wieder schrittweise für die Menschen, die in dieser Stadt leben, zurückzudrängen.
So, die Menschen in dieser Stadt würde ich auch gern wieder auffordern, bitte.
Grünsteiner, sage ich dann was. Ja. Also, mein Name ist Peter Scheibenreiter und ich habe mich gefreut über den Aufhänger des heutigen Abends, nämlich der Kultur. Ich möchte nämlich etwas ansprechen, und zwar die Verkehrskultur in Wien. Das ist immer noch so, als Fußgänger wird man irgendwie akzeptiert. Nona, weil alle von uns sind Fußgänger, mindestens bis zum Auto hin. Als Autofahrer wird man akzeptiert, weil da hat man 100, 150 PS und 1,5 Tonnen. Als Motorradfahrer wird man akzeptiert, weil der macht einmal mit dem Dreck nicht so, und dann ist er sowieso ein Staubwolken. Als Radfahrer wird man nur als Hindernis akzeptiert. Die Fußgänger schauen nicht auf den Radweg, die steigen von der Straße runter, die hören mich nicht. Und die Autofahrer, wenn ich auf einer Hauptstraße fahre, bin ich ihnen nur im Weg. Wenn ich in einer Seitengasse fahre, dann sagen sie wieder, was deppert der Radfahrer, hast du nicht ein bisschen Geduld, bis ich eingepackt habe? Soll er einmal auf der Kopfstraße oder am Gürtel so lange brauchen, wie ich in einer Seitengasse brauche, dann kann er sich das anmuten, was die Autofahrer ihm sagen. Kultur, wir sollten viel mehr lernen, miteinander richtig umzugehen. Auf die Verkehrsregeln, die Frau Stenzel hat auf die Verkehrsregeln hingewiesen. Wie viele Radfahrer sind nicht an die Verkehrsregeln gehalten? Aber ich kann dir nicht vorzählen, wie viele, weil ich nicht mitzählen kann, weil es so viele sind, wie viele Autofahrer mit den rechts vorangehen.
Schwarze Schafe gibt es überall.
Ja, wirklich. Schwarze Schafe gibt es überall. Und es gibt viele verrückte Radfahrer, die in der Nacht im schwarzen Wandel ohne Licht in der Stadt unterwegs sind. Und das von mir am Gehsteig. Das ist eine absolute Katastrophe. Okay.
Vielen Dank für die Stellungnahme. Rainer Ganal möchte darauf Zug nehmen.
Wieso sind oft die Fahrer auf dem Gehsteig? Weil es keine akzeptable Alternative gibt, weil entweder kein Fahrradweg da ist oder und schon gar nicht diese Aufteilung. Nicht diesen, wenn also diese Infrastruktur geschaffen würde, nicht, dann wie innerhalb von kürzester Zeit würde sich das Verhalten ändern, nicht? Und um das geht es. Und ich würde einfach mal an die Politiker appellieren, dass sie das mal im Modellversuch, vielleicht im kleinen Bereich, einen Teil von der Innenstadt oder die ganze Innenstadt vielleicht, und dann, oder nur ein Bezirk und so, oder nur eine Straße, nicht? Auch nur eine Straße alleine, nicht? Das fände ich auch interessant, dass man solche Versuche, ich weiß nicht, Sie sind, glaube ich, Politiker, dass man da mal einen Versuch, vielleicht kann man, ist es möglich, dass man mal anfängt mit einer Straße, dass man mal auf einer Straße das vorführt, dass der Stiefel ein Jahr lang so umgewidmet wird und dann man schaut, ob das funktioniert, was die Konsequenzen sind, ob das angenommen wird und so. Also so als Modellversuch, wäre das denkbar? Können Sie das vielleicht einbringen in die Politik? Dass man also nicht jetzt generell, sondern so Modell, eine Straße als Modell. Nicht? Ich fände das schon interessant. Und das sind übrigens alles Sachen, die woanders schon Realität sind.
Also, wir fangen ja nicht ganz bei Null an, Herr Renal. Ja? Also, es gibt heuer die erste ein bis zwei Fahrradstraßen, fahrradfreundliche Straßen, wenn sie heißen, weil das Bundesgesetz das so sieht, wo der Versuch ist, sozusagen Radfahrern über eine lange Strecke einen Vorrang einzuräumen, aber trotzdem Zugänglichkeiten zu machen. Das wird eh schon in den Zeitungen gestanden, die Route von Ottergring, Hasler Straße und dann Pfeilgasse hinein. Da geht es um ein paar Details, wenn wir einführen. Einige andere sind da. Und grundsätzlich geht es auch darum, bestehende Straßen wieder zu nutzen. Währinger Straße, Alser Straße, heftig, Marilfer Straße, dicht befahrene Straßen, wo man aber Raum auf der Straße, nicht am Gehsteig, ja, das ist ein Fehler, auf der Straße einen sicheren Raum für Radfahrer und Radfahrerinnen einräumen muss. Wo beginnt der Konflikt? Der Konflikt beginnt dort. Jeder weiß, dass wenn man Radl fährt, was zählt zu den schwierigsten Dingen, das ist sozusagen, du fährst, da ist die Straßenbahn, da bleibt wenig Platz, dann stehen da die parkenden Autos und das sind die immer potenziell sich öffnenden Autotüren, wo kein Autofahrer jetzt bewusst, ah, da kommt der Radler aufmacht, sondern einfach nicht nach hinten schaut. Das konsequent zu Ende gedacht, das sicher zu machen, heißt, flächendeckend die Straßen von den parkenden Autos auszuräumen. Das würde ich mir vielleicht wünschen, bitte das jetzt nicht zu ziehen. Ja, ich würde es mir wünschen, das ist aber, wie die momentane Verfassung der Stadt Wien ist,